Wir wollen heute mit unserer Betrachtung fortfahren, wozu Erwählung oder Berufung dient, welche Funktion es hat. Und ich möchte direkt einsteigen in dem nächsten der Bibelvers, und zwar in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 15. Auch heute möchte ich empfehlen, erstmal das wieder zu notieren. Ich lese ja selber den Vers, dass wir uns nicht endlos mit den Blättern aufhalten oder ich mich mehrfach wiederholen muss. Jeder schreibt sich die Stelle auf, wer möchte. Ich lese das vor und dann kann man das auch zu Hause nochmal nachtragen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Zu wem ist das gesagt? Zu wem ist das gesagt, nicht von wem? Es ist von Paulus gesagt, aber zu wem? Der kam erst viel später. Zu Ananias, demjenigen, der Wegführer hin in ein Glaubensleben bei damals noch Saulus geworden ist. Gehe hin, weil er sich nämlich gefürchtet hat, diesem Mann zu begegnen. Er wusste, dass er ja ausgezogen war von Jerusalem, um die Gemeinde zu verfolgen, um die Gläubigen ins Gefängnis zu überliefern oder sie für das Umbringen ausfindig zu machen. Und deswegen vergewissert er sich extra nochmal, ob Gott das wirklich von ihm will, dass er zu diesem Mann geht. Und Gott sagt, warum er das soll. Nämlich, weil er auserwählt ist. Und das ist wiederum eine dieser Funktionen der Auserwählung. Als Werkzeug, um den Namen Gottes zu tragen. Dann doppelt sich was. Wir haben das ja gestern gehört, dass diese Erwählung eines Ortes, um den Namen Gottes dort niederzulegen, im Alten Testament ganz häufig bezeichnet wird, und hier haben wir diese Übertragung für den neuen Bund, und da wiederum nicht an einen Ort im Sinne eines Platzes, einer Ortsangabe, sondern dass tatsächlich Menschen Träger des Namens Gottes sind. Gott geht es nicht um heilige Orte, sondern um heilige Menschen. Und gleichzeitig wird gesagt, wohin dieser Name Gottes zu tragen sei. Das erinnert uns daran, wie wir diesen Vers gestern hatten, dass Berufung mit dem Auftrag verbunden ist, hinzugehen, hinauszugehen, nicht zu warten. Man redet ja in bestimmten sozialen oder therapeutischen Kontexten von zwei gegenläufigen Konzepten, von der Komm- oder Geh-Struktur. Das war vor allem nach der Wende eine ganz große Auseinandersetzung. Die ostdeutsche Suchtarbeit war gekennzeichnet von der sogenannten Geh-Struktur. Das heißt, derjenige, der sich um suchtkranke Menschen gekümmert hat, war unterwegs, um sie aufzusuchen. Zu Hause oder an den einschlägigen Trinkorten, um ihnen Hilfe zur Befreiung aus dieser Sucht anzubieten. Das wurde dann schnell gekippt und ersetzt mit der Komm-Struktur, nämlich mit dem Aufbau von Beratungsstellen. Das war auch gut begründet, dass man sagt, man muss also so ein Stückchen in eine Barriere aufbauen, dass man das den Leuten nicht zu leicht macht, weil nur dann gewährleistet ist, dass die selbst motiviert sind. Ich sag mal heute, die sind nicht besser motiviert als damals. Nur dass manche gezwungen werden, eben von ihrem Betrieb oder manche auch von ihrem Ehepartner, irgendwas zu unternehmen. Wir haben damals als diakonische Einrichtungen daran festgehalten, bei dieser G-Struktur zu bleiben. Inzwischen hat auch wieder eine Trendwende eingesetzt durch sogenannte Streetwork. Das ist eigentlich weiter nichts als das, was immer schon gemacht worden ist. Und das ist, soweit ich das zumindest verstehe, eindeutig der biblische Ansatz. Ja, wir hören natürlich auch von Jesus, dass er sagt, kommt her. Und von daher ist es nicht diese, also man kann nicht, ich würde schlecht eines gegen das andere ausspielen, oder sagen, Gott will nur, dass man hingeht. Er lädt natürlich gleichzeitig auch die Betroffenen ein, aber für seinen, also für die Nachfolger ist es eindeutig so, dass diejenigen, die beauftragt sind, gehen sollen. Es wird niemand beauftragt zu warten, bis jemand Hilfesuchendes kommt. Derjenige, der nachfolgt, muss natürlich kommen und bereit sein, hinter Jesus herzugehen. Aber der beauftragt ist zum Dienst, der wird jeweils regelmäßig beauftragt zu gehen. Und hier heißt es eben von Paulus, dass er ein auserwähltes Werkzeug ist, den Namen Gottes zu tragen, sowohl vor Völker als vor Könige, als auch vor Kinder Israels. Und das lässt sich generalisieren, dass Berufung oder Beauftragung von Gott immer uns dazu motiviert, hinauszugehen. Nicht zu warten, bis jemand kommt, der Interesse hat. Und deswegen muss man sich fragen, ob unsere Methodik der Öffentlichkeitsarbeit, so nenne ich das mal so, tatsächlich die geeignete ist. Hat es diese Struktur des Gehens oder soll das nur das Kommen erleichtern? Und ich bin überzeugt, dass es unverzichtbar ist, wirklich richtig praktisch, buchstäblich zu gehen. Das Wort Gottes und den Namen Gottes hinauszutragen. Nicht zu warten, bis man kommt. Und das macht kein Schaukasten, das macht kein Plakat oder sonst irgendeine gute Website, ersetzt diesen Auftrag hinzugehen und Jesus Christus als Herrn und Retter zu bezeugen. Das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, wie man das hinausträgt. Das ist mit Sicherheit nicht die einzige, aber es ist auf alle Fälle besser, als nur zu warten, dass jemand kommt. Ich glaube, dass da den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt sind. Das kann sein, dass wir Kranke besuchen immer wieder. Also das sind die Dinge, von denen Jesus an anderer Stelle sagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. In Gefängnissen zu gehen, da kann man auch nicht sagen, mal sehen, wer von denen mal zu uns kommt. Keine Chance. Wer im Gefängnis ist, kann man nicht rauskommen, kann man nicht zum Gottesdienst gehen. Aber wir können reingehen in der Regel und können Menschen diese gute Botschaft von Jesus Christus sagen. Da sind wir gefragt, ob unsere Liebe zu den Verlorenen tatsächlich so ist.
Aber das fängt doch schon damit an, wenn man einkaufen ist und mit jemandem ins Gespräch kommt und wünscht ihm nach Gottes Segen.
Das kann so sein. Also was es nicht sein sollte, ist so geschäftsmäßig, dass man irgendwie ein Callcenter beauftragt, jemanden zuzutexten mit irgendwelchen frommen Texten oder so. Also man kann ja... Das ist eine Möglichkeit. Es gibt Radioarbeit, es gibt christliches Fernsehen, es gibt also sehr viele Methodik, wie man geht. Das Gehen ist nicht nur buchstäblich zu meinen oder zu verstehen, aber es wird das auch immer wieder beinhalten. Und als Übung sollten wir uns das antun, dass wir immer wieder auf Menschen zugehen. Und da kann so eine Aktion durchaus hilfreich sein. Dass ich Schriften verteile, dass ich mit jemandem ins Gespräch komme, dass ich mit jemandem unterwegs bin. Ich freue mich, ich sage mal ein Beispiel, heute kam eine Familie in die Beratung und das war eine Gelegenheit, heute war das vollkommen offen, sie auf Jesus hinzuweisen und in einer aktuellen Situation ihnen dieses, also diese konkrete Hinwendung zu Jesus nahezulegen. Und ich habe dann gedacht, ach, was für eine Erleichterung. Ich bin sonst immer den ganzen Tag unterwegs gewesen, 3 Stunden Fahrt hin, 2 Stunden Gespräch, 3 Stunden Fahrt zurück, war ein ganzer Tag vorbei. Aber ich bin sicher, es wäre heute zu solchen Gesprächen nicht gekommen, wenn ich nicht, wer weiß wie oft, genau diesen Vorlauf investiert hätte. Wirklich immer wieder hinzugehen, solange das nämlich nicht möglich war, dass diese Familie kommt. Jetzt ist es möglich, jetzt machen sie das auch. Aber diese Bereitschaft ist von uns gefragt und das fordert Jesus von uns ab, dass wir uns senden lassen. Und vielleicht hilft das, dass wir sagen, alle Möglichkeiten, die uns direkt vor die Füße gelegt werden, sollten wir nutzen. Ich lese heute in der Zeitung, ich gebe das einfach mal weiter. Schlosser für Tamil Nadu, Indien gesucht. Wer kann uns helfen, eine Werkstatt aus Stahl und Wellblech aufzurichten? 4 bis 6 Wochen. Wir sind Christen, arbeiten für Jesus und helfen den Tamilen. Der Ort liegt 2200 Meter hoch und hat ein angenehmes Klima, kost- und logiefrei. Info in Deutschland. Dann folgt eine Telefonnummer. Na, was mache ich? Anrufen. Wie kann man helfen? Ganz praktische Dinge. Nun ist Indien ja nicht gerade um die Ecke. Aber wenn wir eh schon unterwegs sind nach Pakistan und wenn wir schon einen anderen Kontakt in Indien haben, warum nicht gleich das noch mitmachen? Hingehen. Gucken, vielleicht kann das jemand von uns. Es ist ja nicht so leicht wie hier bei uns, dass man sagt, naja, schnell einen Autokran bestellen, das Zeug hinstellen und dann schweißt man das zusammen, dann ist man gleich fertig. Keine Ahnung. Ich hoffe, wir müssen die Stahlträger nicht auf 2200 Meter hoch tragen und müssen vielleicht erst noch ein Bambusgerüst bauen. Aber es kann sein, das muss gemacht werden. Okay, muss man sehen. Was können wir tun, was können andere tun? So kann man praktisch gehen. Als Zeugnis. Den Tamilen zu helfen, ja, was sind das? Das sind Leute, die sonst eigentlich nur wahrgenommen werden als Terroristen. Sie haben auf Sri Lanka ein Stückchen eigenes Land beansprucht, haben sich dort mit der Regierung einen langen Kampf geliefert. Im Ende letzten Jahres wurden sie dann endgültig überwältigt. Na gut, es gibt natürlich auch Tamilen dann in Indien. Tja, sollte man den Leuten helfen? Sollte man? Es sind Menschen aus Deutschland dorthin gegangen, um ihnen die Liebe Jesus praktisch zu bringen. Und es soll eine Schlosserwerkstatt gebaut werden. Und ich weiß, was das heißt in der dritten Welt, wie viele tausende Menschen ohne die Möglichkeit sind, einen vernünftigen Bruderwerk zu haben. Ich finde das absolut unterstützenswert, dass Menschen in die Lage versetzt werden, für den Unterhalt ihrer selbst oder ihrer Familie zu sorgen. Und da das aus eigenen Kräften nicht möglich ist und wir hier das Know-how und diese Leute, die hingegangen sind, wahrscheinlich schon die Pension haben und da ihre Kraft zu investieren, naja, wollen wir ihnen helfen, sofern das geht. Und der Nächste geht und trägt sein Wissen oder teilt sein Wissen mit seinen Kommilitonen oder bringt das zu Kindern im Nachhilfeunterricht und wartet dort, bis Gott ihm eine Gelegenheit gibt, eine offene Tür, um Jesus Christus zu bezeugen. So einfach ist das. Und so vielfältig. Das kann man also nicht sagen, das ist es oder das ist es nicht. Ja. Und der Nächste hat eine Gelegenheit, in seiner Freizeit oder im Urlaub, in anderen zu helfen. Na gut, lass uns das tun. Besser als das nicht zu machen. Zu tragen, unterschiedlich. Und wenn Paulus später sagt, er ist den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche geworden und versucht auf diese Weise überall jemanden für Christus zu gewinnen, dann wird schon in seiner Auserwählung deutlich, dass das genau das ist, was Gott will, nämlich seinen Namen zu Völkern, und das meint dort Heidenvölkern, zu Königen, das ist eine ganz andere Kategorie, und zu den Söhnen Israel zu bringen. Das heißt, von vornherein muss sich dieser Mann in seinem Dienst darauf einstellen, dass er ganz unterschiedlichen Menschen begegnen wird und auch ganz unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen hat. Und das bedeutet es für uns, dass wir von vornherein uns darauf einzustellen haben, dass wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen, wir nicht sagen können, ich sage mal im Sinne eines sogenannten Fachidiotie, ich bin eben zuständig für ganz kleines Rädchen. Nein, Gott will uns hineinführen in den Dienst, der unsere Grenzen erweitert. Viele denken und manche erleben das wahrscheinlich auch, dass Christsein unglaublich langweilig sein kann. Aber das ist nicht das, was Gott, wozu Gott uns beruft. Es gibt so eine Idee, dass man im Himmel bis in Ewigkeit irgendwo auf dem Hocker sitzt, mit einem Palmzweig wedelt und Psalmen singt. Vielleicht auch noch immer dieselben. Na Gott sei Dank ist das nicht so. Das wäre eine abschreckende Vorstellung vom Himmel. Wenn einer dann noch weiß, er kann gar nicht gut singen und Palmzweige sind ganz schön lang und schwer, na dann soll er sagen, muss ich da unbedingt hin? Aber das heißt es auch nirgends. Das ist eine, es gibt schöne Lieder, wir haben das auch gestern mal gesungen, bei denen man ewig Psalmen singt. Naja, ich musste da so dran denken, ja, ob das jeder mit Freude singen kann. Es ist die Rede davon, dass Menschen, die sich von Jesus rufen lassen und die dort fleißig sind in dieser Berufung, mit einer größeren Verwaltung betraut werden. Ja, also die diese Talente anvertraut bekamen und die damit gehandelt haben, da heißt es, über weniges warst du treu, dann würde ich über vieles setzen. Und deswegen dürfen wir unser Leben hier auf der Erde in unserem Körper als eine Investition sehen für das, was an größeren Aufträgen von Gott her für uns bereitsteht. Nächster Punkt. Und das hört sich ganz ähnlich an. Das sagt Petrus ebenfalls in Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 7, als viel Wortwechsel entstanden war, nämlich um den Auftrag, den Paulus und Silas hatten, und ob man nur zu den verlorenen Kindern Israels das Evangelium predigen sollte oder auch nach draußen zu den Heiden, ob das legitim ist, dass man Griechen erreicht oder gar Barbaren. Das waren so die anderen Völker. Als viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Wann war das? Bei welcher Gelegenheit hatte Gott ihn auserwählt? Bitte? Ja. Na, hier steht, dass Gott mich auserwählt hat, also unter euch mich auserwählt hat, dass den Nationen durch meinen Mund, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Zuerst zu Pfingsten. Als er diese berühmte Pfingstpredigt hält und wirklich aus allen Völkern Menschen dort sind und sie hören, diese neu mit dem Geist Gottes getaufte Gemeinde, jeder, also jeden in jeweils seiner eigenen Sprache reden. Da werden aus, ausdrücklich diese ganzen Völkerschaften aufgezählt, die Sprachunterschiede gehabt haben müssen. Und Petrus bezeugt, was dort geschieht. Das ist das, was der Prophet Joel gesagt hat, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf Junge und Alte, Knechte und Mägde und das Zeichen sein werden am Himmel. Und später ist Petrus der Erste, der buchstäblich zu den Heiden gesandt wird, nämlich zu diesem römischen Hauptmann Cornelius. Und dort erlebt, dass derselbe Geist auf diesen Nichtjuden fällt, der ebenfalls mit seinem ganzen Haus, was gläubig geworden ist, anfängt in Sprachen zu reden. Und das ist eine erstaunliche Sache, dass danach dieser Auftrag von Petrus vernachlässigt wird. Es gibt ja Missionswissenschaftler, ich bin da vor einigen Jahren drauf gestoßen, dass Missionswissenschaftler gesagt haben, Jesus hatte seinen Jüngern einen klaren Befehl gegeben. Der lautete nach seiner Auferstehung, bitte laut mal, dass man das hören kann.
Geht hinaus in alle Welt und macht sich Völkern.
Und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, anfangend von Jerusalem über Samaria bis zum Ende der Welt. Und was machen sie? Sie predigen mit Begeisterung das Evangelium in Jerusalem. Und das war's dann. 12 Leute, diesen neuen nachgewählten Apostel eingeschlossen, plus 108 Leute, die mit im Obersaal waren, plus 3000 Mann, die gleich am ersten Tag mitgläubig geworden sind, predigen das Evangelium in Jerusalem, in Jerusalem, in Jerusalem. Streiten sich dort das erste Mal, haben die erste Gemeindezucht und kommen über dieses Nest nicht hinaus. Einer geht. Wer war das gleich noch? Genau. Philippus. Der hat sich mal aufgemacht. Der hat sich auch später noch aufgemacht. Das war einer, der mal ging. Aber mal. Naja, natürlich hat er einen Auftrag bekommen. Aber es gab einen generalisierten Auftrag. Anfangen von Jerusalem. Weißt du, wann es weitergeht? Es entstand eine große Verfolgung und die Jünger wurden zerstreut. Über ganz Judäa und Samaria. Punkt. Noch nichts von Enden der Welt. Paulus war der Erste und deswegen hat Gott ihn wirklich wie ein, er sagt das ja von sich selber, wie eine unzeitige Geburt gerufen. Wie, ich sage mal, man sagt das ja landläufig, wie ein Steinesel, der einfach nicht geboren worden ist, der über die Zeit hinaus endlich zur Welt gekommen ist, als die anderen Apostel ja längst schon am Leben waren, aber sie kamen nicht vorwärts. Da musste Gott noch einen extra hinüber, über die Zeit hinüber gebären und in diesen apostolischen Dienst rufen. Und der geht endlich. Und es ist niemandem peinlich. Großes Gerede noch unter der Apostelversammlung. Es ist niemandem peinlich. Erstaunlich. Und auch Petrus macht das in einer Freimütigkeit. Ihr wisst, dass der Herr mich mal berufen hat. Du lass doch mal wenigstens Paulus und seine Leute ziehen. Okay, das war der Minimalkonsens. Es musste eine gewaltige Verfolgung kommen. Eine endgültige Verfolgung. Aus Judäa hinweg. Erst dann sind die Apostel gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Richtig ging die Evangelisation der Welt erst los im Jahre 70. Als die Römer das jüdische Volk als Volk haben in alle Winde zerstreut, da endlich sind die Gläubigen auch mit durch die Gegend gezogen. Dann hört man von Thomas, der in Indien war, dann hört man von den anderen Aposteln, die in Armenien, die in Äthiopien, die in Spanien, die überall wirklich in der damaligen Welt angefangen haben zu evangelisieren. Erst als der Verfolgungsdruck so gewaltig war, dass es gar nicht mehr anders ging. Und das ist erstaunlich, dass Gläubige, und zwar berufene Gläubige, Heilige, Apostel so ein Beharrungsvermögen haben, dass die ohne Tritt sich einfach nicht losbewegen. Und das ist, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, und das ist jetzt keine Polemik, das ist der Segen von Verfolgung. Nur die Verfolgung macht der Gemeinde die notwendigen Beine, um bis an die Enden der Welt zu gehen. Also, offenbar. Die Beharrung, fest zu kleben und sich gegenseitig zu stressen, statt zu gehen und sich gegenseitig zu segnen, ist gewaltig bis auf den heutigen Tag. Das hat nach 2000 Jahren nicht aufgehört. Lieber klebt man auf dem Haufen und nervt sich gegenseitig, als den Auftrag Gottes zu tun. Das ist schlimm. Ich empfinde es wirklich als schlimm. Dieser Unwille, diese Unglaube, diese Streitsucht, lieber sich mit Dingen zu beschäftigen, die Gott nicht gesagt hat. Merkwürdig. Auserwählt, dass die Völker das Evangelium hören und glauben sollen. Und ich sag mal, durch meinen Mund. Nicht durch Briefe. Nicht durch Radio. Nicht durch Fernsehen. Das ist, an der Stelle ist wirklich das die Begrenzung. Das habe ich echt von aktiven Missionaren gelernt. Besuche die Brüder. Das ist das, was der Rat eines Mannes Gottes gewesen ist. Geh, besuche die Brüder. Ich weiß heute, was für einen kostbaren Wert das hat. Ich habe es ja selbst erlebt. 1990, ja, da sind bestimmt endlos viele Leute im Westen gewesen, gläubige Leute, die für den Osten gebetet haben. Aber es kam ein Bruchteil nur und hat im Osten gedient und diese riesen Möglichkeiten genutzt, die damals waren. Winzig wenig, ich weiß nicht, vielleicht ein Promille. Und entsprechend ist auch nur ein Tausendstel der Möglichkeiten genutzt worden. Ehrlich war. Und die dann gekommen sind, waren nicht immer kluge Leute, sondern das waren oft Enthusiasten, Begeisterte. Aber die gedient haben, ich denke wirklich an diese Familie damals aus der Schweiz, die kamen zwei Sommer lang und haben ihren Urlaub geopfert mit ihren beiden kleinen Kindern und haben uns unterwiesen und haben die ersten, die gerade vorneweg gläubig geworden waren, ermutigt. Und ich denke, damals ist diese missionarische Same gelegt worden, hier in dieses Werk ein. Bitte? Zum Beispiel, das waren die allerersten Aktionen mit unseren noch ganz kleinen Kindern. Da haben wir eine Person erreicht, ja okay, und? Aber wir haben diese Beharrung überwunden, die man zu DDR-Zeiten ja richtig anerzogen hatte, nicht nach draußen zu gehen. Wie konnte man irgendwas vom Evangelium so sagen, ja? Erinnert ihr euch? Mit der Trompete einfach im Dorf, einfach losgebracht. Ja. Ja. Solche Kinder. Aber da ist der Same gelegt worden. Dazu haben uns Geschwister ermutigt, die überhaupt keine Funktion hatten, nichts Gemeindeleitendes oder bis zum heutigen Tag nicht, die sich aber vom Geist Gottes haben benutzen lassen, um hier einen Anschub zu geben. Und das bewegt mich bis auf den heutigen Tag, genauso hinauszugehen und anderen zu dienen, die auch am Anfang stehen. Das heißt durch den Mund. Das ist ganz was anderes, als wenn man Bücher liest oder Kontakte im Virtuellen pflegt. Die Begegnung von Mensch zu Mensch. Und es ist ein Segen, das, was wir jetzt erlebt haben in Moldawien. Es ist ein Aufbruch in den Gemeinden. Aber erst durch die persönliche Begegnung ist dieser Aufbruch umgemünzt worden zum Segen und zur Hilfeleistung für die alten und armen und kranken Geschwister. Beim dritten Mal macht es Klick und die Leitung sagt, jetzt haben wir verstanden, was ihr eigentlich wollt. Das sind so Dinge. Das ist unverzichtbar, dass wir gehen. Und deswegen lade ich wirklich immer wieder ein und nehmen wir das auf uns, solche Trainingszeiten zu haben. Erstmal in Deutschland unterwegs zu sein, Menschen zu begegnen, mal in einer anderen Umgebung mal zu probieren, was das ist, Zeuge für Jesus Christus zu sein. Und dann merkt man, was für eine Kraft da drin ist. Und dann kriegen wir das in die nächste und nächste und nächste Situation übertragen. Das lohnt sich. Weiterhin. Erste Korinther 1, Vers 27. Wir haben das in einem anderen Zusammenhang schon mal gehört. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, damit er das Starke zuschanden mache. Und ich fasse das so zusammen, erwählt, um die Regeln der Welt auf den Kopf zu stellen und die Regeln Gottes auf die Füße. Da, wo die Regeln der Welt auf dem Kopf stehen, stehen die Regeln Gottes auf festen Grund. Gott wählt ausdrücklich das Schwache. War es dir mal peinlich, dass du schwach bist? War es dir mal peinlich, dass du nicht der Klügste oder die Klügste warst? Weißt du, dass Gott dich gerade deswegen ausgewählt hat? Nicht gerade so noch, sondern gerade deswegen? Weil du nach den Regeln dieser Welt nämlich nicht ausgewählt worden wärst oder worden bist. Ich weiß nicht, kennt ihr das? In der Schule, ich war so ein ganz kleiner, ganz dünner, im Sportunterricht immer der Vorletzte. Und so wurde ich dann auch ausgewählt. Wenn es um irgendwelche Gruppen ging oder Spiele, da war ich immer fast der Letzte. Ich war dann immer froh, dass ich nicht der Allerletzte war. Nicht durchsetzungsfähig, nicht stark, eine C, aber das hat wenig gezählt. Ich konnte mich mit den größten Muskelprotzen messen, aber nicht wegen meiner Stärke, sondern höchstens wegen meines Nicht-Aufgebens. Da bin ich heute dankbar für, dass das so frühzeitig in meinem Leben gewesen ist. Aber nicht ausgewählt zu sein, das kenne ich. Manches Mal habe ich gedacht, schade. Heute sage ich zum Glück. Denn das sind die Dinge, die mich gelehrt haben, dass es bei Gott wirklich anders ist. Er wählt gerade das Schwache. Und das wiederum hat eine Konsequenz. Das hat mich gelehrt, eben auch in der Arbeit der Gemeinde, nicht nur auf die Besten zu gucken, sondern gerade auf die Schwächsten. Und oftmals, wirklich oftmals, hat Gott gerade denen das richtige Wort gegeben, das eine Gebet, was den Durchbruch gebracht hat, den Einblick in eine Situation, wie Gott sie sieht, und das bringt mich dazu, immer besonders im Team auf denjenigen zu achten, der scheinbar Schwächste ist. Denn ich rechne damit, dass Gott ihm zuerst sagen kann, was er eigentlich will. Und das ist ein anderes Arbeiten, oder das sind andere Prinzipien als in dieser Welt. Absolut anders, wirklich. Das ist so. Und deswegen kann ich mich nicht mit solchen Gemeindebauprinzipien anfreunden, wie sie heute gelehrt werden. Weitgehend in der Christenheit. Mach, was alle wollen, oder versuch die Bedürfnisse von den meisten rauszufinden und stimmt darauf eure kirchlichen Programme ab. Das ist alles Kram, den Gott längst schon verworfen hat. Und zwar in Jesus selber. Wisst ihr, wenn Jesus solche Methoden, ich sag's mal so, wie man sie teilweise auch bei Willow Creek oder bei solchen großen Konferenzen propagiert, gewählt hätte, dann wären seine 12 Jünger gerade nicht Fischer, Zöllner, bisschen wilde Zeluden oder sowas gewesen, sondern dann hätte er sich Gamaliel berufen, wahrscheinlich den hohen Priester Kajaphas und einen aus des Königs Haus und noch ein paar solcher einflussreichen Leute. Und dann wäre eine große Weltrevolution gekommen. Nein, er hat die Schwachen ausgewählt und hat mitten in diese Welt das Ärgernis des Kreuzes gestellt. Das Zeichen der Loser an sich, also noch ein schlimmerer Loser als gekreuzigt zu werden, kann man gar nicht sein. Damals nicht und auch heute nicht. Und das ist wichtig, ihr Lieben, dass wir das für uns klar haben, dass wir berufen sind zu. Nämlich genau der Umkehrung der Regeln, die in dieser Welt gelten. Und wir müssen sorgfältig darauf achten, dass wir uns nicht hintenrum einfangen lassen, dass wir die Besten sein müssen und wir die Klügsten und wir die Beeindruckendsten und wir die auf die andere, zu denen andere hochschauen müssen. Ich meine nicht, dass wir uns doof stellen oder weniger geben, als wir können, aber nicht, dass diese Haltung in uns ist, dass Gott nur mit uns was anfangen könnte, wenn wir perfekt sind. Ja, ich werde dann ja mal ein Werk tun, wenn es dann groß bedeutsam ist. Dann werde ich gar keins tun. Und wenn wir gerufen sind, uns zu den Niedrigen zu halten, naja, dann ist das das Ärgernis des Kreuzes im Gemeindealltag. Und wenn Jesus dieses Beispiel gibt, dass dieser Mann, der zum Hochzeitsmahl seines Sohnes lädt, natürlich auch erstmal zu denen schickt, die standesgemäß sind, aber die alle ablehnen, dann schickt er seine Knechte und sagt, geht an die Hecken und Zäune. Geht zu den Verlorenen. Ich bin tiefst dankbar, dass einer meiner geistlichen Väter das wirklich verinnerlicht hatte, der hier in Norddeutschland die Suchtarbeit angefangen hat, Erwin Kuhn, ist dieser Mann, der hat das nicht nur gepredigt, sondern gelebt. Seine Gruppen von Suchtkranken waren immer gleichzeitig Gruppen von bedürftigsten Menschen, buchstäblich die Hecken entzündet. Der hat die ganzen psychisch Kranken aufgesammelt, der hat die Leute weggegriffen, die gar niemand wollte, die wirklich verpeilt waren und hat denen mit Hingabe die Liebe Gottes gebracht. Das hat mich echt beeindruckt und auch geprägt. Sich um genau die zu kümmern, die niemand will. Und damit ist hier ein Werk Gottes gebaut worden, das in dieser Form in ganz Deutschland seinesgleichen gesucht hat. Das nämlich ganze 6 hauptamtliche Mitarbeiter jährlich 2000 Menschen erreicht haben. Über genau diesen Weg. Immer die Schwächsten, die niemand wollte. Und ihr Lieben, das wiederum hat mir den Blick geöffnet, nicht die beste Suchtarbeit zu machen, sondern den Menschen zu dienen, die jeweils keine Lobby haben. Und Gott hat uns immer neue Menschen gezeigt, um die sich niemand kümmert, die ausgegrenzt sind. Und denen dürfen wir uns mit ganzer Hingabe widmen. Und damit wächst und wächst und wächst das Werk. Ohne dass das jemand pushen muss, ohne dass man da große Werbung macht. Wirklich, so sieht Wachstum Gottes aus. Und wenn wir wollen, dass in der Sache gesund von Gott wächst, dann werden wir uns immer der Schwachen annehmen müssen. Dann bringen wir was dazu. Das ist ganz wichtig. Die nächste Berufung geht ja im Vers 28 weiter. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Also, das ist nicht nur einmal gesagt, sondern viermal. Nämlich Törichte, Schwache, Unedle und Verachtete. Törichte, Schwache, Unedle, Verachtete. Also noch weiter runter kann man nicht. Und wenn man heute vom Bodensatz der Gesellschaft spricht, dann sind es genau das die Leute, die Gott will. Die Gott sich gewählt hat. Und deswegen ist christliche Kultur die eigentliche Triebfeder der Zivilisation. Denn das, was man für zivilisiert hält heute, das ist auf dieser Wahl Gottes aufgebaut. Wisst ihr, was sonstige Kultur ist? Und zwar überall auf der Welt, wo nicht christliche Kultur herrscht. Da werden die Behinderten ausgegrenzt. Da setzt man die Bibel schon aus oder schlägt sie tot. Da gilt der Schwache nichts, sondern man nimmt sich, was er hat. Das, was wir heute als Errungenschaften der Zivilisation, und zwar auch gerade die Gottlosen, propagieren, das Ganze, was man Menschenrechte nennt, das ist christliche Kultur. Das ist gelebter Glaube. Dafür gilt es auch zu streiten. Das gilt es wirklich festzuhalten. Das ist das, was die Veränderung bringt, die Gott in dieser Welt sehen will. Wo gibt es das sonst noch, dass man Behinderten Teilhabe am Leben bringt? Und wie gefährdet ist das im Moment? Warum? Weil man diesen Auftrag Gottes umgemünzt hat zum Geschäft. Weil man heute nicht mehr von Herzen solchen Menschen dient, sondern nur noch das so macht, dass die Allgemeinheit möglichst viel bezahlt für die Produkte, die ich solchen Leuten überstülpe. Das ist ein gefährlicher Prozess, das ist eine echte Verwandlung, die wir gerade erleben. Aber Gott hat diese Schwachen ausgewählt. Und mit dieser selben Einfachheit, und das vielleicht ist das die Antwort auch auf die Frage, wie können wir das tun? Was heißt es hinzugehen? Guck dir die verachteten, schwachen, unedlen und törichten an und guck, wie du denen helfen kannst. Das ist immer das Praktische. Hast du einen in der Klasse, über den sie herfallen, kümmere dich um den. Hast du jemanden in der Nachbarschaft, über den sie alle quatschen, suchst den leichter zu machen. Hast du jemanden im Bekanntenkreis, über den andere die Nase rümpfen, guck ihn an mit den Augen Gottes und sieh zu, ob das nicht der ist, den Gott da rausholen will. Soll ich das unterbrechen? Nicht. Merkt ihr was? Es geht schon wieder los.